Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 16. Juni 2024. Nebenan haben gerade die Oranjespol mit 2:1 bezwungen und ich komme deswegen kaum aus dem Haus, weil unsere Straße Richtung Stadion geht, aber es sei ihm gegönnt natürlich. Man hört so ein bisschen die Fangesänge vom Stadion hier rüberwehen tatsächlich. Je nachdem, wie der Wind steht, hört man das ganz gut. Ja, ich habe mich aber weder für einen niederländischen noch für einen polnischen Wein entschieden heute, auch wenn es natürlich in beiden Ländern Wein gibt, auch zunehmend Wein gibt. Ich habe mich eher für einen Wein aus einem Gebiet entschieden, wo die Holländer gerne Urlaub machen. Für die Mosel. Das ist allerdings nicht der Grund und auch die EM ist nicht der Grund für die Wahl, sondern eigentlich ein Beitrag in der Süddeutschen Zeitung unter der Rubrik Gut getestet. Wurde am 31.05.16 trockene Rieslinge, also trockene deutsche Rieslinge für unter 16 Euro von Sommelier aus der Sterne Gastronomie getestet und zum Felsenfest des Weinguts Vollenweider gab es neben einem guten, positiven Kommentar auch die Aussage, Zitat, das Weingut Vollenweider aus Traben-Trarbach an der Mosel sagte mir bislang nichts, werde ich mir aber merken. Das hat mich ein bisschen umgehauen, ehrlich gesagt. Nun lebt ja jeder von uns irgendwie in seiner eigenen Bubble und ich auch in meiner. Aber dass man in der vergleichsweise dann doch recht kleinen deutschen Profi-Weinszene das Weingut Vollenweider nicht kennt, hat mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Und mich auch dazu bemüßt, sich dazu beizutragen, dass sich das ein wenig ändert. Ich habe mir jetzt nicht den Felsenfest rausgesucht, sondern ein Kabi, also ein Kabinett. Denn 2023, also das aktuelle Jahr, ist ein ziemlich geniales Kabi-Jahr in der Mosel. Und es ist auch nicht irgendein Kabi, sondern es ist eigentlich der Traum-Kabi sozusagen. Der Kabi aus der Wolfer Goldgrube mit dem Zusatz Wurzelecht. Die Wolfer Goldgrube, also die Goldgrube in Wolf oder bei Wolf, ist die Lage, in der der Schweizer Daniel Vollenweider 1999 seinen ersten Hektar Rebfläche erworben hat. Daniel war ein ziemlicher Weinverrückter, der sich aber in Graubünden, also seiner Heimat in der Schweiz, keine eigenen Weinberge leisten konnte. Die waren da viel teurer und er hatte nicht viel Geld zur Verfügung. An der Mosel war das möglich, ist auch heute noch möglich, zumal wenn es eben in weitgehend unbekannte Lagen geht und die gibt's da auch immer noch. Und die Wolfer Goldgrube war unbekannt. Wolf kannte kaum jemand und die Goldgrube eben auch nicht. Und das war eigentlich Daniel Vollenweider, der den Namen überhaupt ins Spiel gebracht hat. Und der erste Hektar, den er erworben hat, der lag im Gewann John. Und das ist auch genau der Teil der Wolfer Goldgrube, aus dem heute seine Kabinette stammen. Also Kabinett Wolfer Golfgrube und Kabinett Wolfer Golfgrube, Goldgrube, Golfgrube ist auch schön, aber Goldgrube, Wurzelecht, dieser Wein hier. Und dann hat Daniel eben so im Laufe der Zeit das Weingut von einem Hektar auf 6,5 Hektar erweitert und hat mittlerweile auch den größten Teil der Wolfer Goldgrube im Besitz. Die ist so 7,5 Hektar, glaube ich, groß und hat das meiste mittlerweile eben dazu gewinnen können. Und ja, dieser unglaublich nette Mensch, der auch von seinen Kollegen an der Mosel sehr verehrt und geliebt wurde, der ist dann vor Jahren an Krebs erkrankt und 2022 gestorben. 2019 hat er den aus Alf an der Mosel, das ist so 2 Moselschleifen weiter runter, hat er den Winzer Moritz Hoffmann mit ins Weingut genommen. Der war so ein bisschen über Ausbildung in Geisenheim, dann Station in Südtirol und Australien wieder an die Mosel zurückgekehrt. Hat sich also ganz andere Dinge angeschaut, was sich da aber eben im Klaren darüber, dass er in der Mosel Wein machen möchte und auch in einer bestimmten Stilistik. Und die passte halt super zu der von Daniel Vollenweider. Und deswegen haben die dann ab 2020 angefangen, zusammen dort zu arbeiten. Und ja, was glaube ich beide nicht gedacht hätten, dass es so schnell gehen würde. Bei Moritz hat dann relativ schnell auch die Führung des Weinguts übernommen. Und 2022 hat Daniel eben das Weingut Moritz übertragen oder überschrieben vor seinem Tod. Und der Moritz macht es weiter und hat, glaube ich, gerade bei den trockenen Rieslingen noch einen straighteren Stil eingeführt, als das eh schon war. Und auch ein bisschen bei den Prädikaten, also ein bisschen frühere Lese noch und ein bisschen trockener ausgebaut. Das ist schon insgesamt sind es sehr, sehr straffe, sehr Terroir-bezogene Weine, die also weniger Rieslingfrucht als Gestein und Würze wirklich in den Wein bringen. Und Felsenfest zum Beispiel, der hat mittlerweile, also jetzt im aktuellen Jahr, noch 3 Gramm Restzucker. Das ist für den Moselwein schon auch einfach sehr wenig. Der große Schatz, den dieses Weingut eben hat, sind nicht flurbereinigte Parzellen, also alte Parzellen mit wurzelechten Reben in Einzelstockerziehung. Ja. Und was damit immer einhergeht, ist auch eine diverse Genetik aus unterschiedlichen Jahrzehnten. Und oft sind damals auch schon die Rieslinge mit unterschiedlicher Genetik eben gepflanzt worden, aus verschiedenen Teilen eben zusammengeholt worden. Das war ja früher immer alles in der Zeit eben noch Selektion Massal und eben nie diese Klonarmeen, die man heute gerne mal hat. Und deswegen sind es Weinberge, die zwar im Prinzip sortenrein sind, aber trotzdem innerhalb der Sorte eben total viele Unterschiede auch aufweisen. Und ja, diese Reben sind schon in den Weinbergen eigentlich kaum aus der Balance zu bringen. Ja? Also die haben einfach eine andere Harmonie zwischen Blattwachstum und Wurzelwachstum, ja? Weil es ja eben eine Pflanze ist und nicht zwei, wie bei den modernen Rebstöcken sozusagen, die aufgefropft werden und was ja auch sein muss und auch seinen Sinn hat. Aber wenn man eben die Chance hat, wurzelechte Reben zu haben, dann hat man eben auch die Chance, Pflanzen zu bekommen, die eben eine Einheit sind. Und diese hier sind so zwischen 100 und 120 Jahre alt, die der Moritz verwendet hat für diesen Wein. Und diese Balance, die zeigt sich eben auch im fertigen Wein. 2023 war im Weinberg nicht einfach. Es gab viel Regen. Und zur Lese hin wurde es dann auch nochmal warm. Also Regen vor der Lese und dann eben wurde es nochmal warm. Teilweise bis über 30 Grad. Und das hieß eben natürlich Probleme im Zweifelsfall mit Pilzbefall, mit Botrytis, mit Kirschästlichfliege. Und man musste sehr früh am Morgen lesen, weil es dann tagsüber schon einfach zu heiß wurde zum Lesen. Und die Erträge waren geringer als normal. Aber das, was eben ins Wein gut reingekommen ist, war von sehr guter Qualität mit sehr guten Säurewerten. Und im Gegensatz zum Jahr davor ist auch alles richtig gut durchgegoren. Das war in 22 deutlich schwieriger und hat viel länger gebraucht. Bei Vollenweider, also auch bei Moritz Hoffmann, wird alles spontan vergoren. Die Weine kriegen meistens so eine gewisse Maischestandzeit, wobei der Moritz das auch verringert hat. Es wird eigentlich so gut wie alles im Edelstahl ausgebaut. Beim Wurzelecht bin ich mir allerdings nicht sicher. Es gab eh nur 600 Liter von diesem Wein, ob der nicht dann eben auch in einem Halbfuller ausgebaut worden ist. Er wirkt zumindest so. Also der Wein wirkt so ein bisschen geschmeidiger als die Weine, von denen ich weiß, dass sie eben im Edelstahl ausgebaut worden sind. Und ich habe den Wein jetzt so über ein paar Stunden hinweg verfolgt und ich finde es ein Wahnsinnswein. Blutjung natürlich. Ich meine, so ein Cabernet kann Jahrzehnte altern, ist fast unzerstörbar. Und ich würde sagen, dieser Wein ist nochmal insgesamt tiefer und balancierter als der Cabernet aus der Goldgrube, der eben nicht den Zusatz Wurzelecht hat, obwohl auch da schon wurzelechte Reben mit drin sind, alte Reben, sehr alte Reben mit drin sind. Aber für diesen hier sucht er eben wirklich die ältesten Einzelstock-Reben raus, um das Ganze eben noch nuancierter und feiner, eleganter zu machen, als es eh schon ist. Und tatsächlich ist es nochmal ein anderer Wein. Es ist eine Balance zwischen Säurespannung und einer tiefen Mineralität einerseits und zu diesem entspannten Laid-Back eines gelungenen Jazzstücks auf der anderen Seite. Also das ist tatsächlich schwer zu erklären, gerade in Weinen aus wurzelechten Reben, woher diese diese Harmonie kommt. Also ich meine, ich habe es ja ansatzweise gemacht, aber dass man es dann auch eben im eigentlichen Wein findet, der dann doch einfach nochmal so ein bisschen eine Welt für sich ist. Ist ein Wein, wo man in der Nase so ein bisschen Rauch und Flint findet, gerade am Anfang, wenn er frisch geöffnet ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass zu viel geschwefelt wird. Also ich meine, beim restsüßen Kabi wird natürlich immer geschwefelt, aber ich hatte jetzt überhaupt keine massive Schwefelnote an der Nase, nur so ein Hauch. Aber es war eher, ich fand eher, es war wirklich so ein bisschen rauchig, flintig und dann so Zitronenschalen, ein bisschen Salzlake, ein bisschen Orangenblüten. Und das, was ich gerne so als Petrichor bezeichne, also diese besondere Note, wenn Stein mit Flechten oder Asphalt, aber ich finde eigentlich eher so Stein mit Flechten feucht wird, dann gibt es einfach eine eigene Note, die hier leicht mitschwingt, so ein bisschen Austernschale ist mit drin, dann aber auch Apfel, Birne, auch ein bisschen Pfirsich, finde ich, ist mit dabei. Und man hat so eine Idee von Süße in diesem Wein, so eine Idee davon, dass das wirklich ein restsüßer Kabinett sein könnte in Form von so ein bisschen Zitronencreme, so Lemon Curd. Und am Gaumen passiert dann eben diese Harmonie, diese Balance eben zwischen dieser Säure und der Mineralität einerseits und eben dieser, also die so eine Agilität und Spannung aufbaut und dann aber eben die Art, wie der Wein sich zurücklehnt, in sich ruht tatsächlich, Tiefe ausstrahlt, ja, aber gleichzeitig schwebt. Das ist schon super. Es ist wirklich so kühl wie die anderen Weine. Aber er ist nicht weniger präzise, aber er ist dafür so ein bisschen zugewandter, sinnlicher, seidiger. Und hat was total Transparentes, hat aber auch was Dunkles, Steiniges, also dunklen Stein. Und das löst sich aber in dieser sinnlichen Textur auf und verliert sich so in dieser grandiosen, schwerelosen Länge, die der Wein besitzt. Ist einfach toll. Ja, wenn man dann auf den Preis guckt von 32 Euro, dann ist es eigentlich ein irrer Preis für diesen Wein. Also, weil es einfach ein großartiger Wein ist, ein wunderbarer Kabinettwein ist, den es ja so wirklich auch nur ganz selten gibt. Und das freut mich natürlich einerseits als Käufer, weil ich wirklich sehr, sehr viel bekomme fürs Geld. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch ein bisschen frustrierend zu sehen, dass, wenn man jetzt nicht J.J. Prüm heißt oder vielleicht Willi Schäfer oder so, also so Ikonenweingüter, dass man mit herausragenden Qualitäten dann am Mosel dann doch immer noch kaum Preise aufrufen kann, die den immensen Arbeitsaufwand gerecht werden, den die Winzer haben. Ja, weil das ist ja das 4- bis 5-fache von dem, was man in üblichen Lagen in, ich sag mal, in der Pfalz oder in Rheinhessen investiert. Und nun ist dieses Weingut mittlerweile auch biozertifiziert und Bio an der Mosel in den Steillagen ist eben nochmal ein anderer Schnack, ist nochmal mehr Aufwand. Und aber Preis hin oder her, es ist einfach ein wunderbarer Wein und hat dazu geführt, dass ich mal wieder mein Riesling-Tulpenglas reaktiviert habe, was einfach auch eine sehr schöne Oldschool-Glasform ist und die passt eigentlich zu diesem Oldschool-Wein auch, der die Mosel eigentlich repräsentiert wie kaum jemand anders, also der Stil dieses Kabinetts. Und ich finde, der Wein von Moritz Hoffmann ist eben auch nochmal, eigentlich ist es total oldschool, was man hier im Glas hat. Sehr schön. Oldschool, aber eben zeitlos. Bis dann. Schönen Sonntag euch.